Worüber hältst du deinen Vortrag nochmal?
Ich übers Präteritum.
Präteritum? Du sprichst über dieses Erdzeitalter, ja.
Kreide, Jura, Präteritum.
Da sind die Germanisten das erstmal aufgetaucht in diesem Erdzeitalter.
Der erste Nachweis von Germanisten war im Präteritum, ja.
Hallo zusammen, der Götterkomplex hier, euer wöchentlicher Ausflug in das Reich der Sterne. Und wenn sie eigentlich so unheimlich weit weg sind, habe ich dennoch das Glück, dass meine Stars hier mit mir im Studio sitzen. Tag Jungs, Tag Orti.
Schönen guten Tag, sehr charmant von dir. Ich funkle ein bisschen für dich.
Und Tag Christopher.
Guten Tag Niklas.
Ja, wir befinden uns jetzt in einer Konzeptfolge und es geht aktuell um das Thema Konflikte und Krisen im All. Und wer letzte Woche zugehört hat, der wird festgestellt haben, ja, unsere Konzeptfolgen, die werden ganz schön ausschweifend. Denn es gibt wirklich wahnsinnig viel zu erzählen. Man braucht vielleicht ein bisschen mehr Geduld und ein dickes Fell, aber apropos dickes Fell, in dieser Folge geht es um Verteidigung. Und da ist der liebe Orti losgezogen und hat sich mal ein bisschen schlau gemacht, welche eher passiven Möglichkeiten es doch für den Raumkampf gibt.
So ist das, genau. Ich war fleißig unterwegs und habe mich mit zweierlei Dingen beschäftigt. Und zwar, ne, du hast ja gesagt, passiv, es geht auf der einen Seite um ganz klassisch die Idee von Weltraumpanzerung in der Zukunft, aber auch ein bisschen Science-Fiction-mäßiger darf das schon werden. Was ist eigentlich mit Schilden, also Energieschilden in der Zukunft? Ist das ein plausibles Konzept, ja oder nein? Und da steigen wir heute mal rein. Und als allererstes habe ich halt so überlegt, was ist denn die Grundvoraussetzung gerade im Weltraum für eine Panzerung? Und da starten wir auch erstmal mit. Der Christopher ist ja Experte, der wird hoffentlich heute an einigen Stellen so ein bisschen nicken und sagen, ja, da hast du prinzipiell recht. Denn aus meiner Sicht müsste eine Weltraumpanzerung für ein Raumschiff erstmal prinzipiell nicht, wie wir das in den meisten Science-Fiction-Filmen sehen, aus massiven Panzerplatten bestehen, sondern im besten Fall ultraleicht sein. Na, jedes Kilogramm an Material macht es schwieriger, eben Raumschiffe in den Orbit oder also vom Orbit in den Weltraum zu stoßen. Und das sind enorme Kosten, die damit verbunden sind. Also je schwerer das Ding, umso teurer. Wenn man jetzt ein Raumschiff natürlich im Weltraum zusammenklüppelt, dann wäre das vielleicht nicht so relevant, aber trotzdem ist eine Grundvoraussetzung, dass das Material extrem leicht ist. Und im Optimalfall, neben dieser Leichtigkeit, ist es natürlich extrem reißfest, extrem stark, kann hohen Belastungen standhalten. Vor allem auch, weil wir es im Weltraum ja auch mit Mikropartikeln zu tun haben, die unser Raumschiff befeuern könnten und dabei auch extrem hohe ballistische Kräfte auf unser Raumschiff einwirken könnten oder auf unseren Flugkörper. Neben diesen Eigenschaften, also ne, dieser Leichtigkeit und der Härte, ist natürlich auch von Vorteil, dass unser Weltraumpanzer auch einen Strahlenschutz anbietet. Und damit meine ich jetzt nicht effektiv unbedingt den Schutz gegen Laserwaffen. Klar, das sollte eine Panzerung auch bedienen, aber auch den Schutz vor kosmischer Strahlung. Denn das ist immer noch ein großes Problem, das die aktuelle Weltraumforschung beschäftigt, auch den normalen Astronauten zum Beispiel vor Strahlen zu schützen und auch Raumschiffe oder Raketen. Denn bisher gibt es da solche Ansätze nicht wirklich. Da kann Christopher mich auch gerne korrigieren, wenn er da schon neuere Weisheiten hat. Aber so mein Recherchestand hat gezeigt, dass das wirklich auch noch eine extreme Herausforderung ist, gar nicht so groß zu denken von massiven Laserangriffen, sondern also wirklich die kosmische Strahlung erstmal abzuhalten.
Das Thema hatten wir ja auch schon in einem Interview mit der Firma Liquifer. Und ich meine mich daran erinnern zu können, dass wir auch in den Episoden, als es um Mehrgenerationsschiffe ging, dieses Thema Strahlenschutz und wie schützt sich die Personen, die eigentlich an Bord eines solchen Schiffes sind, ja vor Strahlung zu schützen.
Das ist definitiv auch bei uns, also tatsächlich auch bei uns in der Laserkommunikation Thema. Wir haben jetzt keine bemannten Systeme, die wir da bauen oder nutzen. Da wäre es sicherlich nochmal ein anderer Aspekt, aber da bin ich nicht so tief drin und kann dazu auch nicht allzu viel sagen. Aber es ist das Thema Strahlung. Ja, für Optiken ist das schon ein Thema, aber noch ganz besonders für Elektroniken. Also Elektroniken haben dann tatsächlich, sie müssen so ausgelegt sein, dass sie Strahlungspegel gut aushalten. Es ist auch immer wieder ein Thema, das Shielding, und das ist normalerweise nutzt man metallische Ummantelungen, um dann vor den Ionen und Heavy Ions und was es da nicht alles gibt, um das wirklich vor der Strahlung dann zu schützen. Mhm. Üblicherweise sagt man, klar, je mehr Metall ich drum packe, desto besser ist es geschützt, aber ist auch wieder die Sache, je schwerer ist es, je teurer ist es und so weiter.
Gewicht.
Genau, wieder das Thema Gewicht, was du sagst, ja. Also ja, also das Thema Strahlung ist sicherlich absolut ein Thema, ja.
Ja, super, damit hast du nämlich auch gerade mit deiner Antwort das perfekt ergänzt, denn das war mir gar nicht so klar. Man denkt immer an den Menschen in dem Raumschiff, aber die Elektronik, die Bordcomputer sind eben auch von diesen Strahlungen betroffen. Das wusste ich vorher gar nicht so, war mir gar nicht so klar, aber auch das ist eben ein Grund, warum eine Panzerung oder ein Schild eben notwendig ist, um auch eben vor dieser kosmischen Strahlung zu schützen. Und ja, meine Recherche war extrem vielseitig wieder. Ich habe super viel lernen können und habe einen ganz alten Player herausgefunden, der schon so seit 2004 eigentlich das Supermaterial der Zukunft sein soll,
okay,
es aber noch nicht wirklich ist. Und da spricht man von Graphen.
Mhm.
Und Graphen ist im Prinzip ein auch ein Stoff, den man ganz leicht vermeintlich herstellen kann. Der wurde nämlich in einem Experiment aus Klebeband wurde der synthetisiert. Aha. Und zwar ist das nichts anderes als eine einzige Lage von wabenförmig angeordneten Kohlenstoffatomen.
Aha.
Das heißt, also Graphen in seiner Grundstruktur Struktur ist wirklich wie eine zweidimensionale Schicht aus Kohlenstoffatomen. Und in diesem Experiment, dafür hat man auch 2010 den Physik-Nobelpreis bekommen, haben die Leute, die das Experiment gemacht haben, nichts anderes gemacht als mit einem Klebeband. Das haben die an ein Stück Graphit geklebt und haben das schrittweise abgezogen. Und der Kohlenstoff, der blieb dann an dem Klebeband kleben.
Mhm.
Und dann hat man das, glaube ich, häufiger gemacht. Ich habe das nicht ganz genau in die Tiefe recherchiert. Auf jeden Fall konnte man dann eine Schicht von Graphen auf dem Klebeband quasi identifizieren. Und dann hat man die Eigenschaften von diesem Graphen halt mal genauer unter die Lupe genommen. Und man kann sich das wirklich, wenn man sich jetzt einmal Graphen visuell vorstellen will, dann kann man sich eine Bienenwabe vorstellen. Nur das diese Bienenwabe wirklich nur aus einer zweidimensionalen, ganz, ganz, ganz hauchdünnen Platte besteht.
Aha, das klingt total abgefahren.
Grundsätzlich erstmal die Eigenschaften von Graphen ist, dass es 200 Mal eine höhere Zugfestigkeit besitzt als Stahl.
Das ist schon mal nicht schlecht.
Eine Graphenschicht ist härter als Diamant. Na, Diamant ist ja sozusagen mit das härteste Material, das wir kennen auf unserem Planeten.
Der Goldstandard.
Genau, der Goldstandard. Es gibt noch ein Material, das noch härter ist, das wohl beim Aufprall von Kometen entsteht, das noch härter als Diamant ist. Aber Graphen ist eben, sag ich mal, dadurch, dass man es herstellen kann und synthetisieren kann, eben so das einer der Player, wo man sagen kann, das ist mit das härteste Material, was man überhaupt erschaffen kann. Mhm. Und dabei ist eine Graphenschicht halt natürlich super dünn. Und sie ist eine Millionfach dünner als ein menschliches Haar. Und mit einer Graphenschicht, um jetzt so ein bisschen zu überlegen, also bei meinen ersten Recherchen habe ich gedacht, Moment mal, eine Graphenschicht ist jetzt 200 Mal stärker als Stahl und härter als Diamant. Das ist natürlich der mikroskopische Maßstab. Und das sind Werte, die man vergleicht mit Diamant oder mit Stahl vergleicht. Jetzt darf man sich aber nicht vorstellen, dass eine Graphenschicht diese Eigenschaften hat, ne? Sondern der Aufbau von Graphen, der ist so, der besitzt diese Fähigkeit, aber natürlich muss man Graphen übereinander stapeln, man muss mehrere Schichten übereinander bringen, damit diese Eigenschaften auch wirklich sozusagen zutage kommen. Das heißt, man darf jetzt nicht den Fehler machen, dass eine Graphenschicht diese Werte hat oder dass jetzt eine Graphenschicht 200 Mal stärker ist als Stahl, sondern ne, man muss das makroskopisch dann höher rechnen. Aber um sozusagen für den Kopf so ein bisschen zu visualisieren, wie zugfest ist Graphen, eine Graphenschicht könnte einen Fußball tragen.
Oh, okay. Und du sagst, es ist nicht dicker als ein Molekül groß ist.
Genau, es ist ein Atom groß. also ne, diese Kette, diese Schicht, ne, wenn wir uns das vorstellen wie jetzt ein Blatt Papier, ne, dann ist auf diesem Blatt Papier wabenförmig Kohlenstoffatome drauf. Das heißt also, Graphen ist so groß wie ein Atom.
Okay, krass. Das heißt, du hast gerade schon von der Zugfestigkeit gesprochen. Wie sieht das denn aus, wenn auf die Struktur etwas drauffällt? Beziehungsweise nächste Frage, das, was Toffi ja gefragt hat, wie sieht das denn aus mit der Strahlung? Das war ja gerade so der übelste Player, den es aufzuhalten gilt.
Also dadurch, dass ja dieses Graphen wabenförmig ist, können dann immer noch kleinere Teile natürlich durchkommen. Ne? Und Licht zum Beispiel, Strahlen könnten auch durch Graphen durchkommen. Das ist dann die Frage, da greifen wir ein bisschen vor, wenn man Graphen zum Beispiel photochromatisch beschichten würde, das könnte man tun, dann wäre man auch in der Lage zum Beispiel Laserstrahlen oder gewisse Strahlungen abzuleiten. Na, da kommt es dann natürlich auch drauf an, ne, wie wir ja auch in der letzten Folge gelernt haben, wie groß ist der Laserstrahl, der auf diese Schicht trifft und was für ein Radius hat er denn. Ne? Aber grundsätzlich ist Graphen durchlässig. Mhm. Na, für kleine Sachen. Graphen ist auch ein super Player für Filtersysteme zum Beispiel. Genau aus dem Grund, dass kleine Sachen dadurch huschen können. Und es ist auch ein absoluter Player. Na, ich habe ja gesagt, das ist sozusagen das Material der Zukunft. Und nicht nur aus diesem Panzerungssinne, nicht nur aus dem Sinne, dass das so zugfest ist oder härter ist als Diamant, sondern es ist auch noch sehr, sehr hitzebeständig und es ist leitend. Und aus dem Grund ist es also nicht nur aus Panzerungszwecken interessant, sondern für Akkus zum Beispiel, also es werden auch so langsam die ersten Graphen-Akkus hergestellt. Es geht darum, dass man stabilere und bessere Speicherzellen herstellt. Graphen könnte sogar im Körper, also ne, nutzbar gemacht werden, um Krebszellen zu vernichten oder sonst etwas, ne, weil es ja so unglaublich klein ist und weil es auf Kohlenstoff basiert, das tun wir im Übrigen alle, ist Kohlenstoff eigentlich ein natürlicher Player, der voraussichtlich dem menschlichen Körper nicht schadet. Wobei es auch Graphenplättchen gibt, die sehr scharf sein können und dann kann eine menschliche Zelle auch beschädigt werden. Aber letzten Endes hat Graphen eben wahnsinnig viele Eigenschaften. Ich habe auch viele nicht genannt, weil ich mich auf dieses Thema Panzerung so ein bisschen beschränken möchte, denn sonst sprengt das wirklich jeglichen Rahmen. Ne? Aber also Graphen ist eben, hat deutlich mehr Anwendungszwecke als das, was ich gerade nur angerissen habe. Das wollte ich nur zur Ergänzung sagen.
Also richtig cooles Zeug.
Ja, genau. Aber jetzt sag nochmal, du sagst, eine Graphenschicht kann einen Fußball tragen. Mhm. Ist denn das dann skalierbar? Also sind mehrere Schichten so übereinander legbar, dass es dann quasi, dass es dann,
jetzt wird's spannend.
Irgendwie proportional skaliert dann mit der Schichtdicke, die man hat? Und ist das auch praktisch umsetzbar?
Nein. Genau da wird es eben schwierig.
Schade.
Also das klingt ja immer so geil, ne, dass man sagt, hey, jetzt lege ich einfach 1000 Schichten übereinander und dann habe ich aber so unglaublich krasses Material. Jetzt muss man sich aber vorstellen, das ist gar nicht so einfach. Und da kommen diese Kohlenstoff-Nanoröhren jetzt ins Spiel. Davon habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Das ist die Idee, dass man im Prinzip, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben jetzt so eine Graphenschicht und wir rollen die jetzt ein zu so einem Gitternetz, ne? Wie so eine klassische, ein Strohhalm aus wabenförmig angeordneten Kohlenstoffatomen. Dann habe ich wie so eine Röhre gezüchtet und dann geht natürlich eben dieser Kohlenstoff wird dann natürlich höher und die Eigenschaften, das Material wird dann dicker und es gibt auch Vlies, das sogenannte Bucky Paper. Das wird aus Kohlenstoff-Nanoröhren hergestellt. Mhm. Und dieses Vlies hat zum Beispiel die Eigenschaften, dass es 500 Mal fester ist als Eisen.
Oh wow, okay.
Jetzt muss man sich natürlich vorstellen, dass in so einem unglaublich kleinen Maßstab solche Nanoröhren oder solche ganz flachen Graphenplättchen, die sind natürlich durchaus anfällig und die kann man nicht einfach übereinander lappen. Und es ist wohl sehr, sehr schwierig, einwandfreie Nanoröhren herzustellen, die auch stabil bleiben. Denn wenn man sich dieses Vlies anguckt und wenn man sich das im Mikroskop anguckt, dann wächst das ineinander und man kann sich jetzt nicht vorstellen, dass das alles wunderbar in die Höhe wächst und dann habe ich dieses unglaublich krasse Material, sondern dafür sind sehr, 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 sehr viele einzelne Schritte in der Produktion notwendig, um einwandfreie Kohlenstoff-Nanoröhren in so einer Perfektion sozusagen in einem festen Material zu bündeln. Ich hoffe, ich möchte wirklich nicht in diese Produktionskette gehen, denn die habe ich A nicht verstanden. Da wird über Lichtbögen wird was gemacht, dann werden chemische Prozesse da eingeleitet und je komplexer und je feiner und je besser diese Kohlenstoff-Nanoröhren hergestellt werden müssen, umso komplexer sind die Verfahren. Ich kann aber nur eben sagen, so was ich gefunden habe, was so dieser kommerzielle Maßstab ist, den man heute erreichen kann, da ist dieses Buckypapier zum Beispiel eben zu nennen, wo man sagt, es ist elastisch wie Papier, aber es ist 500 mal fester als Eisen zum Beispiel. Das hat man schon erreicht. Jetzt wird es aber noch ein bisschen krasser, denn Graphen ist ja schon wirklich ein extrem krasser Player und Graphen ist ein ziemlich bekannter Player, ne, wo man sagt, okay, das Kohlenstoff-Nanoröhren, das habe ich schon mal gehört und das soll die Technologie der Zukunft sein, aber es gibt noch etwas, was wesentlich härter ist als Graphen.
Okay.
Und das kann man auch schon herstellen und das ist das sogenannte Carbin.
Aha.
Und Carbin ist nichts anderes, wir bleiben beim Kohlenstoff, als eine Kohlenstoffkette. Das heißt, wir haben nur Kohlenstoffmoleküle, die direkt aneinander gekettet sind. Und dieses Carbin hat das 30-fache der Elastizität von Diamant und von der Zugfestigkeit und ist sozusagen das höchste Material oder festeste Material, was wir bisher synthetisieren können. Und Carbin übertrifft die Zugfestigkeit von Diamanten um das 30-fache.
Okay, das ist heftig.
Und auch das von Graphen. Also es ist wirklich das wahrscheinlich jetzt in der Wissenschaft bekannte stärkste Material, das man synthetisieren kann. Jetzt haben wir ja gerade eben schon über Graphen gesprochen und darüber, wie kompliziert es ist, Graphen herzustellen. Graphen ist durchaus ein Player, wo man sagen kann, dass ist mittlerweile auf dem kommerziellen Markt durchaus angekommen. Es ist noch nicht das Wundermaterial der Zukunft, das liegt an den Kosten. Mhm. Carbin hat ja deutlich krassere Eigenschaften, es ist aber deutlich schwieriger herzustellen. Jetzt kommen noch mal ein paar Werte. 2003 hat man zum Beispiel es erst geschafft, 100 Kohlenstoffatome zu einer Kette zusammenzufügen. Und später ist dieser Rekord bei 6400 Kohlenstoffatomen zum Beispiel gelungen. Aber mit 6400 Kohlenstoffatomen kann ich nun wirklich keinen Vlies bauen, keine Panzerung bauen, kein gar nichts machen.
Nee, nicht wirklich.
Und das liegt eben daran, dass diese Kohlenstoffkette, die ist hochreaktiv. Na, die möchte sich mit allen anderen verbinden und die ist auch nur deshalb so stabil konstruiert worden, weil man Kohlenstoff-Nanoröhren um sie herumgelegt hat als Schutzfilter.
Yay.
Total verrückt.
Nutze etwas schon echt Krasses, um was noch Krasseres zu machen.
Und ich liebe das, wenn das in der Recherche passiert. Also ich war so verwundert über, ich meine, klar, Kohlenstoff-Nanoröhren, bla bla, hat man immer irgendwie gehört, aber dann guckt man sich die Eigenschaften an und dann, ja, aber das war noch nicht alles, es gibt ja Carbin. Oh, Moment mal, was ist das denn? Na? Und wenn man sich das dann anschaut und man dann sagt, nochmal 30 mal stärker und so weiter und so fort, das ist natürlich wirklich krass. Jetzt muss man aber auch sagen, ich habe jetzt gesprochen über 6400 Kohlenstoffatome und dass Carbin eben diese Eigenschaften hat. Allerdings in einem Praxistest ist das natürlich mit 6400 Kohlenstoffatomen nicht zu belegen. Das sind Hochrechnungen und wir wissen jetzt auch nicht, wie man zum Beispiel einen Vlies aus Carbin herstellt, ne? Oder eine Panzerplatte. Ne? Da muss man jetzt einfach nur sagen, ich kann vorstellen, dass es dieses Material gibt und dass wir es synthetisieren können, dass es theoretisch diese Eigenschaften hat. Es könnte aber sein, dass es halt eben gar nicht in Form einer Panzerplatte hergestellt werden kann. Ne? Da möchte ich jetzt mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Das gibt zumindest die Recherche nicht her. Was meine Recherche aber noch hergegeben hat, ist, dass diese Kohlenstoff Verbindung und die Entdeckung von Graphen, die Forscher dazu angeregt haben, weitere Platten herzustellen aus einzelnen Atomverbindungen. Und da gibt es noch den Stoff Borophen, den man nennen kann. Und das ist nämlich genau das gleiche wie Graphen. Also es ist genau die gleiche Struktur, nur geht es da nicht um Kohlenstoffatome, sondern um Boratome, die so angelegt werden. Und Bor, also dieses Borophen, hat ebenfalls höhere Leistungen als Graphen.
Also, wir haben hier schon mal drei Sachen, die richtig krass klingen, die man jetzt schon entdeckt hat und mal in die Zukunft gesponnen, es vielleicht für unsere Science-Fiction-Welt etwas sein könnte, womit man arbeiten könnte.
So ist das. Also, was man im Internet findet, ist ganz klar, letzten Endes wird hauptsächlich über Graphen gesprochen, weil Graphen im Vergleich zu den anderen beiden Stoffen erstmal kommerziell gesehen der Stoff ist, der sich wohl am besten herstellen lässt. Es gibt aber auch sehr, sehr viele Sachen und das war auch ehrlich gesagt meine Frage, ist ja, wenn das doch so ein geiler Stoff ist, warum ist der nicht schon lange marktreif? Wenn das 2004 auf Klebeband quasi synthetisiert worden ist und man das da festgestellt hat, was macht es denn so kompliziert, ne? Und warum, warum, wenn also Akkus werden besser, Nanochips kann man damit machen, man könnte wesentlich leichtere Flugzeuge herstellen, ne? Das steht überall im Internet, wenn man das findet, Graphen, Kohlenstoff-Nanoröhren, sind die industrielle Revolution überhaupt. Letzten Endes, lange Rede, kurzer Sinn, ist wirklich die Begründung dafür, dass das nicht der gerade aktuell quasi der Stoff der Zukunft ist, ist, dass die anderen Player auf dem Markt günstiger sind. Es gibt eine Historie von vielen Stoffen, die teilweise 40 Jahre gebraucht haben, um so marktreif zu sein, dass sie eben andere Werkstoffe ersetzt haben. Und aktuell in der Panzerung sind es ja zum Beispiel Keramikplatten, die da hergestellt werden, die einfach billiger sind. Und eine große Industrie muss sich die Frage stellen, die können zwar sagen, ja, ich kann vielleicht mit dem und dem Stoff mein Flugzeug leichter machen, aber das ist ungleich teurer als mit dem Gegenmaterial, das zwar schlechtere Eigenschaften hat, aber ein preiswertes und funktionierendes Produkt anzubieten.
Ja, klar.
Heißt quasi, ich habe 5% Spritkostenersparnis, aber das Ding kostet mich halt das Doppelte in der,
genau,
in der Entwicklung und Produktion und alles. Ja,
ja, oder was nutzt es jetzt, sag ich mal, dem Käufer, wenn er sagt, ich habe ein Auto aus Graphenhülle, aber ich merke das nicht wirklich, außer dass ich jetzt 2 Millionen dafür bezahlt habe. Ne?
Ja, genau. Und halt, wie gesagt, wahrscheinlich 5%, was auch immer für einen Kraftstoff damit einspare, weil es halt leichter ist. Aber das wiegt halt das andere nicht auf.
Genau, genau so ist das. Ne? Das ist aus einer langen Recherche wirklich, sag ich mal, das Kürzeste, was ich dazu sagen kann. Die genaueren Zusammenhänge und marktreifen Herstellungsverfahren, die sind deutlich komplexer. Es ist auf dem Vormarsch und ich würde auch die Prognose wagen, das ist auch oft das Fazit von vielen Papern, die ich gelesen habe oder von Videos, dass man sagt, das ist aber eine Frage der Zeit.
Okay. Das würde ich aber auch vermuten, gerade bei der Postulierung, die du gerade gemacht hast. Auch der Rückblick in die Vergangenheit, 40 Jahre haben manche Stoffe gebraucht, um eine Marktreife zu erlangen in Bezug auf die Kosten der Herstellung. Dann könnte man sich natürlich auch vorstellen, dass vielleicht mal Verfahren entwickelt werden, die eine kostengünstige Herstellung eben dieser Stoffe ermöglicht. Und dann hätten wir ja den nächsten Big Player. Und in den Dimensionen des Götterkomplexes ist dies natürlich mehr als nur denkbar. Jetzt haben wir über diese eine Variante gesprochen, der Möglichkeit der Panzerplatten durch Graphen und, oh Gott, ich habe die anderen Namen schon wieder vergessen.
Borophen und Carbin wären das, ja.
Carbin ist echt spannend. Ja.
Guck dir, also das ist wirklich, also ich war wirklich auch total perplex, als ich das gelesen habe. Und ich würde natürlich auch sagen, klar, wenn man jetzt in die Zukunft schauen würde und man würde sagen, man hat jetzt eine Mischform von Kohlenstoff-Nanoröhren und da drin sind noch Carbinketten, ne? Und diese Eigenschaft, also die Technik, die entwickelt sich ja weiter. Ich würde definitiv postulieren, dass diese Stoffe auf jeden Fall für eine wie auch immer geartete, leichte und extrem starke Panzerung im Sinne der Weltraumforschung, die wirklichen Player sind. Und auch das steht über all das im Prinzip natürliche Weiterentwicklungen notwendig sind, aber dass auch zum Beispiel eben diese Weltraumgeschosse zum Beispiel über solche Panzerungen abgehalten werden können. Wie genau so eine Raumschiff Panzerung nun gefertigt werden würde. Das konnte ich aber nicht rausfinden. Dazu gibt es jetzt eigentlich nichts.
Das wäre nochmal so eine Frage gewesen, jetzt auch von den ganzen Stoffen, wovor kann man sie denn dann, also wie kann man sie tatsächlich zweckmäßig einsetzen? Vor was schützen sie denn dann? Das heißt jetzt, du sagst zum Beispiel vor tatsächlich Geschossen, also Projektilwaffen zum Beispiel wahrscheinlich, oder? Wenn ich an Raketen, ja. Granaten, Mörser, was auch immer denke, an. Ja, okay.
Genau, also es gibt Graphen, Körperpanzerung, die gibt es jetzt schon. Da kann man sich auch Vergleichsvideos angucken von Kevlar-Panzerung im Vergleich zu Kevlar-Graphen-Hybrid-Panzerung und so weiter und so fort. Also dieses Bucky-Papier, das gibt es ja auch schon und das lässt sich ja auch herstellen. Also es ist durchaus möglich, Graphen-Panzerplatten, auch so, die sind dann, glaube ich, so, haben so die Dicke von einer Kreditkarte ungefähr. Ne?
Okay.
Da gibt es schon auf jeden Fall Forschung zu und diese Forschungen sind auch der einhelligen Meinung, dass Graphenpanzerkörperungen den ursprünglichen Materialien deutlich überlegen sind. Nur meine Aufgabe, also meine Rechercheaufgabe war es ja wirklich, das sozusagen für ein Raumschiff und die entsprechenden Belastungen einer Raumschiffpanzerung zu recherchieren. Und da bin ich an meine Grenze gekommen. Also da gibt es kein genaues Konzept, außer Rechnungen, die ich auch wirklich nicht nachvollziehen kann. Wenn man sagt, hypothetisch könnte Graphen dieses, also wenn man es aus Kohlenstoff-Nanoröhren von so und so viel Nanomillimetern, was auch immer, im perfekten Maßstab herstellen kann, dann kann es so und so Wirkkräfte aufhalten. Aber ich verstehe sie nicht wirklich. Ne? Das muss ich an der Stelle einfach sagen. Aber wer da Spaß dran hat, ich kann auch gerne mal so Vergleichsvideos von Körperpanzerungsaufprallvideos, ne, wo man dann sieht, wie dann ein Scharfschütze auf verschiedeneartige Panzerungen zum Beispiel schießt und wie dann quasi der Vergleich zwischen Kohlenstoff-Nanoröhren und Kevlar-Panzerung und sowas, ne, wie das dann ist. Das habe ich schon gefunden und das ist auch schon sehr beeindruckend auf jeden Fall.
Das heißt, wir hätten jetzt einen möglichen Player in Bezug auf Projektilwaffen. Wie sieht das denn aus in Bezug auf Strahlung bzw. Strahlenwaffen?
Ja, jetzt wird's ein bisschen abgefahrener, genau.
Okay, cool.
Machen wir doch mal das Thema auf Schilde.
Oh ja.
Ich hatte total Spaß dran, irgendwie zu sagen, ich möchte mich nicht nur mit dem Thema Panzerung beschäftigen, sondern ich habe auch immer gedacht, naja, eigentlich muss doch auch ein Schild relativ einfach herzustellen sein. Ich hatte immer, damit war ich in meinem Kopf gar nicht so falsch, hatte ich immer die Idee, ja, warum nimmt man nicht Plasma? Warum nimmt man nicht einfach brennend heißes Plasma und lässt das über so eine Art Magnetfeld fliegen und wenn jetzt eine Rakete ankommt, dann verbrutzelt die halt. Ne? Und das ist auch eigentlich, ehrlich gesagt, genau die Grundidee der Wissenschaft. Und da gab es Studierende einer Universität,
sehr gut,
die gesagt haben, jo, das kann man machen. Also Plasma ist über Magnetfelder tatsächlich in jede Form biegbar und modulierbar. Und grundsätzlich sagen die rein rechnerisch, wenn man ein stark ausgereiftes Magnetfeld generieren kann und einen Plasmagenerator hat, dann könnte man locker ein Plasmaschild machen. Das Problem ist, dass dieser Schild ein paar Eigenschaften hat, über die ich überhaupt nicht nachgedacht habe. Und zwar, dass Plasma unglaublich heiß ist. Und wenn ich jetzt versuche, und der Christopher, der lacht ja jetzt schon, ne, weil er sich mit Thermodynamik im All auskennt, wenn ich jetzt ein unglaublich heißes Plasmaschild um mein Raumschiff lege, dann schmilzt sich halt von innen. Ne? Denn wir haben ja hier so oft im Götterkomplex gelernt, dass die Hitze nirgendwohin entweichen kann. Und auch meine Radiatoren und sonst irgendetwas auf dem Schiff, die würden nicht mehr da durchgehen. Das heißt, also ich würde eigentlich schmilzen. Mein Schiff schmilzt, die Hitze kann nicht weg und ich habe eine gewaltige Hitzekugel gebaut. Theoretisch müsste man natürlich wahrscheinlich darüber nachdenken, wie weit ist dieses Plasmaschild vom Raumschiff entfernt und welche Lücken lasse ich denn da? Also ich muss ja nicht eine ganze Blase um mein Raumschiff formen, sondern vielleicht kann ich vorher, sag ich mal, herausfinden, von wo kommt ein Projektil und könnte dort gezielt vielleicht ein Plasmaschild erzeugen. Sowas ist möglich, aber ich sag ganz ehrlich, ernstzunehmende wissenschaftliche Artikel findet man dazu nicht. Nur die theoretische Möglichkeit, dass Plasma sich über Magnetfelder steuern ließe, in Formen bringen ließe und dass das auf jeden Fall möglich, eine Möglichkeit wäre. Das Zweite ist so ein bisschen, wenn wir uns jetzt eine klassische Plasmablase vorstellen und dieses Plasma so intensiv ist, dass es zum Beispiel auch Laserstrahlen, also Licht und sonst etwas aufhalten sollte, dann wäre ich auch im Inneren meines Raumschiffs blind.
Okay.
Ja, denn da aus der Hülle könnte ich nicht raussehen. Ich könnte auch nicht rausfeuern, das muss man auch wieder überlegen. Na, klassischerweise bei Science Fiction funktioniert das ja so, ich habe den Schild und ich kann da auch noch rausfeuern, aber ist natürlich doof, ne? Wenn ich Plasma habe, dann gilt das auf beiden Seiten.
Obwohl das natürlich wieder eine unheimlich spannende Limitierung für das Erzählen von Geschichten darstellt.
Oh, absolut, ja.
Ich kann nur dann feuern, wenn mein Schild offen ist.
Absolut.
Beispielsweise.
Ja, und die Frage ist ja auch, das weiß ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht, das Plasma, das beeinflusst den Laserstrahl, aber vielleicht habe ich ja Sensorik, die in anderen Wellenlängenbereichen arbeitet, wo das Plasma vielleicht nicht so aggressiv drauf wirkt und ich trotzdem noch eine gewisse Sensorik, um meine Umwelt wahrzunehmen, irgendwie haben kann. Vielleicht, aber wie gesagt, also da bin ich jetzt rein spekulativ. Vielleicht kann es da sowas geben.
Das, also das, was ich dazu rausfinden konnte, ist, dass es immer darauf ankommt, Plasma ist ja nicht gleich Plasma. Welche Dichte hat das Plasma? Wie ist das Plasma aufgebaut? Und insofern könnte man eben sagen, dass natürlich verschiedene Plasmamodulationen zu gewissen Schilddicken oder Abwehrmechanismen taugen, wie zum Beispiel also ne die Projektilabwehr, dadurch, dass jetzt das Projektil wirklich verbrannt wird, Laserstrahlen aber durchkommen. Ich bin nur nicht in der Lage, in dieser heutigen Folge konkret zu sagen, da gibt es die Forschung und die sagt genau das. Letzten Endes konnte ich herausfinden, dass es theoretisch machbar ist, durchaus auch mit den Limitationen, die ich genannt habe, ob es einen strategischen Mehrwert hat, das ist dann fragwürdig, aber es ist prinzipiell möglich. So, das kann ich hinstellen.
Was schon mal ziemlich cool ist tatsächlich.
Sehr cool. Ich auch. Vielleicht nochmal ein kurzer Einwurf auch im Vorgriff auf die Lore-Folge, die ja noch kommt, die wir drei dann noch machen müssen, auf die ich mich jetzt schon sehr freue, ist, wir kennen Science-Fiction-Filme, in denen gesagt wird, wir müssen die Schilde neu modulieren.
Ja.
Und zwar ausgerichtet auf die Gefahr, die auf uns zukommt. Das wäre ja dann Fakt.
Ja.
Das könnten wir dann auch sagen. Das finde ich, glaube ich, sehr cool.
Ja.
Als Captain sagen zu können, wir müssen die Schilde modulieren. Und danach würde man von mir hören, das wollte ich immer schon mal sagen.
Absolut.
Also find ich sehr cool.
Da wird so klassische Science Fiction halt irgendwie dann doch nochmal irgendwie realistischer. Und ich fand das auch charmant. Deswegen habe ich es auch in die Folge mit aufgenommen, weil ich gedacht habe, ey, cool. Auch wenn es jetzt wirklich nur eine theoretische Durchrechnung ist. Aber ich finde es immer interessant, wenn Wissenschaftsstudenten sich mit sowas befassen und das dann auch hochskalieren und sagen, ja, das ist möglich. Definitiv spannend für die Zukunft. Jetzt gehen wir aber nochmal in die Gegenwart, denn da werden Plasmaschilde auf einmal doch ziemlich interessant. Jetzt geht es nicht um Projektilabwehr. Ich habe aber herausfinden können, dass der amerikanische Flugzeugbau- und Werttechnikkonzern Boeing ein US-Patent entwickelt hat, beziehungsweise hat aufsetzen lassen. Und zwar geht es um Plasma-Schilde, die Druckwellen abhalten. Und zwar, das wusste ich auch nicht, dass das geht. Es ist quasi so gedacht, dass wenn eine Druckwelle erzeugt wird durch eine Rakete oder durch eine feindliche Waffe jedweder Form, ein Plasma, ein Gegenplasma von dem Flugzeug oder von meinem Objekt, was ich schützen möchte, generiert wird und dass die Druckwelleneigenschaften von dem Plasma entgegenwirken. Ich habe das nicht physikalisch recherchiert. Das ist nur das, was ich in dem Patent, ne, also hier, ich kann es zitieren. Sensoren registrieren eine Explosion, die eine Druckwelle auslösen wird. Daraufhin wird ein Generator in Betrieb gesetzt. Dieser ionisiert den Luftraum vor dem zu schützenden Objekt und schafft ein kleines, aber stark aufgeheiztes Plasmafeld. Wenn die Druckwelle der Explosion das Feld erreicht, bricht sie weitestgehend zusammen.
Das ist ja cool.
Da mal eine ketzerische Frage. Funktioniert das im Weltraum?
Das habe ich mich gerade auch gefragt. Da ist ja keine Luft.
Da ist keine Luft, da kann kein Druck sein.
Ja.
Ja. Also ein Atmosphärenschild. Um es mal so zu sagen.
Hätte ich jetzt auch gedacht, ne? Ja.
Ja, Genau, also das ist ja auch, also das wird mit Sicherheit, also hier geht es um den Schutz von Drohnen oder sonst irgendetwas oder von Fahrzeugen. Ne? Also das ist tatsächlich jetzt kein Weltraum.
Aber fancy, dass es da schon was gibt.
Naja, ich meine, das Konzept der aktiven Panzerung ist ja jetzt auch nicht so neu. Mhm. Es gibt ja jetzt schon aktive Panzerung an Panzern, die im Prinzip eine aktive Gegenreaktion gegen das feindliche Geschoss oder whatever halt erzeugt. Und dieses Konzept kann man ja in irgendeiner Form auch in unser Science-Fiction-Universum transportieren. Ich denke auch, dass das sich einstellen auf verschiedene Waffentypen notwendig ist, um auch bestehen zu können gegen einen Feind, der beispielsweise sehr hochgerüstet ist.
Das wird auch letzten Endes hier sicherlich mit in das Fazit einfließen. Es wird keine Lösung geben, dass man jetzt nur Kohlenstoff-Nanoröhren benutzt, sondern man wird natürlich einen Schildpluralismus oder einen Panzerplattenpluralismus nutzen. Es gibt auch noch mehrere Ansätze, die ich gleich dann noch kurz vorstellen kann, aber darauf wird es logischerweise hinauslaufen. Auch die jetzigen Panzerungen bestehen nicht aus einem Material. Es gibt oft ein Aufprallmaterial und dann gibt es ein Material, das dann den also die Zersplitterung nochmal auffängt und wenn man über solche Sachen spricht, dann haben die Materialien mehrere Eigenschaften und bestehen aus mehreren Schichten, die verschiedene Funktionen erfüllen sollen. Und so wird das in der Konstruktion eines Weltraumschilds oder einer Weltraumpanzerung eben ähnlich sein. Ergänzend möchte ich noch sagen, dass auch die NASA eine Forschung betreibt zur Generierung einer Plasmablase, um Astronauten zu schützen zum Beispiel.
Zu schützen wovor?
Vor kosmischer Strahlung.
Aha. Okay, cool.
Cool.
Ja. Auch da keine Details. Es sind wirklich nur kurze Paper, die ich finden konnte, dass aber diese Forschung tatsächlich existiert und dass diese Idee existiert, weil ich ja anfangs auch gesagt habe und Christoph hat es ja auch bestätigt, dass eben diese kosmische Strahlung aktuell auch viel interessanter ist als jetzt Weltraumkrieg, ne? Sondern man versucht ja erstmal klein anzufangen. Dazu ergänzend habe ich auch herausgefunden, dass es auch Magnetschild Theorien und Forschungen gibt, die jetzt nicht von Plasma ausgehen, sondern wirklich von Magnetschildern. Mhm. Dort gibt es eine Forschung oder eine Hochrechnung, die ein Magnetschild errechnen kann, das 3000 Mal stärker ist als die Erde und ein Kraftfeld von circa 10 Meter erzeugen kann, um kosmische Strahlung aufzuhalten. Das war nämlich mein nächster Gedankengang. Ich habe immer gedacht, warum brauche ich denn Plasma, warum brauche ich denn Laser und all den ganzen Kram, warum kann ich nicht auch vielleicht ein Projektil einfach mit Magnetkraft aufhalten. Diese Frage konnte ich jetzt nicht für einen Raumschiffkampf beantworten, aber zumindest für so Partikel, die in der kosmischen Strahlung abgelenkt werden, ne? Durch reine magnetische Kraft, ohne Plasma. Das ist auch, wird erforscht und das wird auch ehrlich, also ne, auch das ist, also ne, die Papers kommen zu dem Schluss, dass das natürlich noch in der Entwicklung ist, aber ehrlich gesagt sehr, sehr, sehr attraktiv ist, weil man mit Magnetschildern oder Plasmaschildern, wenn sie in einem kleinen und gewichtsarmen Maßstab hergestellt werden können, wesentlich attraktiver sind als die sonstigen Schutzmechanismen, die aus meiner Sicht Blei oder Wasser sind. Also Wassertanks oder Bleitanks, die man nutzen würde, um vor großen Strahlungen zu schützen.
Die natürlich auch sehr schwer sind dann, ne?
So ist das, genau.
Du kannst bei Strahlung nicht gewinnen. Du kannst da ein dichteres Material nehmen, wie jetzt Blei, dann kannst du die Wände dünner machen, aber das Gewicht bleibt das gleiche. Also du kannst es auch aus Alu machen, das muss dann aber so dick sein, dass es letztendlich genauso schwer ist wie Blei. Das ist immer diese Rechnung bei Strahlungsschutz, you can't win. Im Endeffekt, es wiegt immer gleich viel. Das ist nämlich abhängig von der Dichte, von dem Material, was du da nutzt.
Ja, und vor diesem Hintergrund kann ich natürlich auch verstehen, dass die Weltraumagenturen und natürlich die Rüstungsunternehmen eben auch an Alternativen forschen.
Ja, so ist das.
Warum das mit den magnetischen Sachen? Also jetzt können wir nachher auch, also es ist jetzt nochmal so ein kurzer Exkurs. Ich glaube, wir haben auch, ich glaube, wir dürfen keine oder nur im begrenzten Maße magnetische Stoffe verwenden.
Wegen der Schädigung der Bordelektronik oder warum ist das?
Ja, ich glaube, das hat was damit zu tun. Ja, da bin ich halt echt zu weit weg von dem Elektronischen. Ich bin ja da, also bei uns in der Optik, da interessiert der Magnetismus nur untergeordnet. Mhm. Aber ich glaube, es gibt irgendwelche Sachen, Instrumente irgendwo auf dem Spacecraft, die da echt allergisch gegen sind, gegen Magnetismus. Und deswegen darf kein starkes magnetisches Moment vorhanden sein. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass du mit Gegenmagneten da gar keine große Wirkung erzielen kannst, weil du die Gegenkraft da gar nicht erzeugen kannst.
Ja, das macht dann schon Sinn. Das wäre natürlich dann ja wahrscheinlich auch bei Plasmaschilden ähnlich. Wenn ich die über ein Magnetfeld dann formen möchte, dann müssen ja auch recht stark magnetische Kräfte wirken.
Aber dann wäre es ja trotzdem interessant, mal den Science-Fiction-Motor anzuschmeißen und zu überlegen, wie könnte denn die Menschheit genau mit eben diesen Problemen umgehen, um sie vielleicht perspektivisch zu lösen, wenn denn Plasma tatsächlich der Big Player gegen Strahlung sein könnte.
Och, ich hätte da auch schon direkt Ideen. Ne? Wir haben ja über Graphen gesprochen und vielleicht kann ich ja eine wunderbare Eigenschaft in Kohlenstoff-Nanoröhrchen einbauen, die dann zum Beispiel magnetische Sachen aufhalten, ne? So dass das Magnetschild nach außen wirkt, aber nach innen nicht oder wie auch immer. Also da denke ich, ich hoffe, dass das so ein bisschen die Recherche bis jetzt gezeigt hat, wie viel Potenzial in den Ideen steckt, auch wenn das nicht ausgereift ist. Aber das ist Grundlagenforschung.
Aber das ist ja... Das ist ja der perfekte Nährboden jetzt. Ach, total. Hier. Also du hast jetzt wirklich 3, 4, 5 Ansätze, die alle mega viel Potenzial bieten, aber aus diversen Gründen heutzutage noch nicht sinnvoll oder umsetzbar sind oder so. Aber jetzt, ne, Science-Fiction-Motor, ihr habt den oft zitiert, wenn ihr den anschmeißt und in die Zukunft guckt, da ist richtig viel Potenzial drin, und was man da, wovon da aufbauen kann.
Ganz genau, und einen habe ich noch. Ganz genau. Und zwar, ich wollte das schon immer mal machen, denn es gibt diesen sehr, sehr, sehr bekannten japanischen Science-Fiction-Television-Weltraumwissenschaftler Michio Kaku. Ja. Und der hat eine Serie, die heißt Sci-Fi Science. Und ich liebe die. Die ist natürlich, also das ist immer so ein bisschen pseudowissenschaftlich, aber zum Teil ist da, sind da auch coole Ideen dabei. Und
was? Das ist doch nicht pseudowissenschaftlich. Das sind alles...
Ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich den sehe, aber ich sehe ihn verdammt gerne. Und ich höre mir das sehr, sehr gerne zum Einschlafen ein. Und deswegen hat mich in den letzten Nächten die Folge zum Thema Weltraumschutzschilde beschäftigt und er hat da so eine Folge, die geht eine halbe Stunde und sagt, ne, also genau das, was eigentlich mein Auftrag war, wie kann man jetzt wissenschaftlich eigentlich ein Weltraumschild bauen. Und einiges doppelt sich jetzt. Ne? Er kommt auch auf die Idee und sagt, ja, man könnte Graphen bzw. Kohlenstoff-Nanoröhren nutzen. Sein Vorschlag ist, dass man ein Netz aus Kohlenstoff-Nanoröhren um das Schiff spannt. Kommt dann auf dem Schluss, dass er sagt, naja, wenn ich jetzt aber ein Netz aus Kohlenstoff-Nanoröhren um mein Schiff drum gebastelt habe, dann kann ich auch wieder nicht rausschießen. Habe ein Problem, weil meine Projektile würden ja gegen dieses Netz prallen. Aber er hat die Idee, weil Kohlenstoff-Nanoröhren ja auch elektrisch leitend sind, dass man denen über Nanotechnologie auch den Befehl geben kann, sich an gewissen Stellen zum Beispiel zu öffnen, wenn ich rausschießen möchte, so einen Reißverschluss einzubauen.
Okay, cool.
Fand ich total abgefahren. Meine Idee wäre jetzt, dass man da einfach die entsprechend schützend werdenden Stellen mit Panzerplatten halt eben versieht. Aber das war auch nochmal eine interessante Idee. Also dieses Kohlenstoff-Nanoröhren-Netz umspannen lässt und dann Reißverschlüsse einbaut, die auf Knopfdruck aufgehen und auf Knopfdruck wieder zugehen. Fand ich total abgefahren. Und er hat auch über ein Plasmaschild gesprochen, hat aber eben auch gesagt, dass das eben wegen der Hitze und wegen dem Problem, dass ich da nicht rausfeuern kann, eher schwieriger ist. Also geht da ein bisschen weg von der Idee. Er hat aber noch eine zweite Idee. Er hat gesagt, also angenommen, mein Graphennetz wird durchschossen, es wird von Lasern zerfetzt oder wie auch immer andere Projektile haben das Netz zerfasert. Dann sagt er, und da kommen wir wieder in Christophers Spezialgebiet, dass er vorschlagen würde, ein Lasergitternetz durch Spiegelsysteme, um das Raumschiff oder um schützenswerte Strukturen zu spannen. Das heißt, er würde einen hochenergetischen Laser über mehrere Spiegel wie eine Gitternetzstruktur quasi über das Schiff laufen lassen.
Okay, dann sieht so eine Weltraumschlacht vom Weiten aus wie Tron. So stelle ich mir das gerade vor.
Das würdest du ja wieder nicht sehen.
Lass mir mein Bild, mach's nicht kaputt.
Ja, aber wir haben ja gelernt, ne?
Ja, natürlich.
Grüne und rote Laser.
So, oh ja.
Genau, so ist es.
Ich nehme die grünen bitte. Die mag ich am liebsten.
Und also genau, das ist seine Idee, um dann letzten Endes, sag ich mal, durch die extreme Hitze des Lasers Projektile abzuwehren oder zu pulverisieren. Und die Kleinstpartikel, also kleinste Strahlen wie Gegenlasermaßnahmen, die ja durch dieses Netz durchkommen könnten, ne, man kann Laser ja nicht mit dem Laser besiegen, da kommt er dann auf die Idee, dass man Kohlenstoff-Nanoröhren mit photochromatischem Material überzieht, das dann diesen Laserstrahl reflektiert.
Zum Thema Laser, kann man nicht mit Laser bekämpfen? Also ich würde behaupten, unter ganz gewissen äußeren Umständen wäre das sogar möglich, wenn man da an die Eigenschaften, an die Welleneigenschaften von Licht denkt. Der Effekt wäre destruktive Interferenz. Es ist möglich, wenn man einen Gegenlaser quasi aus der Gegenrichtung gegen den, ich nenne ihn jetzt mal Angriffslaser quasi richtet, der genau in der gleichen lateralen, also Ortslage, als auch in der gleichen Winkellage ist, der also wirklich perfekt auf dem anderen liegt, auch den gleichen Durchmesser mehr oder weniger hat, zumindest an dieser spezifischen Stelle. Und dazu auch noch die gleiche Wellenlänge und die gleiche Phase. Das heißt, dass die Welle gerade in der richtigen Position relativ zu der Welle des einfallenden Lasers ist. Dann kann es nämlich zu konstruktiver oder destruktiver Interferenz kommen. Wenn man das gerade so abpasst, dass es destruktive Interferenz ist, dann ist gerade ein Berg des einfallenden Strahls auf einem Tal des anderen Laserstrahls und dann löschen die sich quasi gerade genau aus. Aber da muss halt saumäßig viel zusammenpassen und in der Praxis ist das, würde ich mal behaupten, völlig utopisch und unmöglich umzusetzen.
Ich bedanke mich total für diese mega krasse Expertise und für deine Ergänzung. Genau, so wie du es gerade vorgestellt hast, kann ich mir auch vorstellen, dass es im Kopf für militärische Zwecke tatsächlich eher utopisch bleibt, ne? Aber cool, dass du nochmal ergänzt, dass das doch prinzipiell möglich ist.
Prinzipiell ist möglich. Ich meine, das ist vielleicht auch das, wenn man jetzt sagt, ich muss mein Schild modulieren oder irgendwas, das ist halt, ich muss meinen Verteidigungslaser modulieren, ich muss ihn anpassen, ich muss die richtige Frequenz einstellen, ich muss die richtige Wellenlänge, die richtige Position einstellen. Theoretisch nicht unmöglich, aber wie gesagt, da muss so viel zusammenpassen. Das ist in der Praxis, also heutzutage würde ich behaupten, das ist nahezu unmöglich. In der fernen Zukunft kann man sich vielleicht überlegen, ob es da Möglichkeiten gibt, aber es ist sehr komplex.
Krasser Scheiße. Also mehr fällt mir dazu echt nicht ein.
Ja, ich fand also diese Ideen aber auch, also ne, mit kleinem Schmunzeln halt auch immer, ne, das ist jetzt eine halbe Stunde Wissenschaft und ein bisschen Science Fiction. Ich finde das aber plausibel. Also einiges davon finde ich plausibel. Ob das jetzt wirklich der beste Schild ist oder ob andere Ideen da besser sind, das sei mal dahingestellt. Aber die Grundideen sind ja eigentlich nachvollziehbar.
Das bedeutet aber auch, dass wir, genau wie vorhin schon gesagt, in dem Pluralismus sämtlicher Konzepte irgendwo die Lösung finden, die dann aber auch genügend Variationen bieten, um verschiedene Stories erzählen zu können.
Absolut. Absolut.
Mega cool. Also ich meine, klar, ne, wenn man an Science Fiction denkt, ich habe es ja eingangs in der letzten Folge gesagt, Laser gehört zu Science Fiction wie die Butter aufs Brot, aber dann ist das Energieschild oder das Schutzschild mit Sicherheit die Wurst, die dann auf die Butter kommt. Also das gehört definitiv auch mit dabei. Ich finde es sehr cool, was du da mitgebracht hast. Ich habe am Anfang erst gedacht, okay, jetzt gibt's erstmal eine Runde Materialkunde. Aber das war für mich persönlich alles andere als langweilig. Ich find's, ja, man hört ja mal so viele Sachen, wenn man irgendwie unterwegs ist und mal den ein oder anderen Artikel liest. Ja, irgendwelche Nanoröhren, da habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht, was das sein kann. Aber jetzt in diesem Kontext das nochmal versuchen, irgendwie zu verstehen, finde ich unfassbar spannend und bietet ja auch verdammt viele Möglichkeiten für uns als Götterkomplex.
Ja, das spiegelt auch ein bisschen meine Recherche wieder, ne? Das, was du gesagt hast. Also ich habe mich unglaublich schwer getan mit diesen Werten auf atomarer Basis und mit diesen Zugfestigkeits- oder, ne, was Christopher auch angesprochen hat, Elastizitätsmodul, was ist das eigentlich? Und ich muss dann auch einfach letzten Endes in komprimierter Form sagen, es ist einfach fester als anderes, was wir kennen. Oder es ist härter als Diamant. Ja, so runtergebrochen kann ich das auch nur verstehen. Ich habe wirklich versucht, in der Recherche diese Werte irgendwie interpretieren zu können. Das ist mir nicht gelungen, gelingt mir nicht. Da muss ich aber auch dann irgendwann für meinen Kopf auch einfach einen Deckel draufsetzen und sagen, du musst es nicht verstehen. Verstehe, dass es 20 Mal reißfester ist als das oder härter ist als Diamant. Ja, ja. Diamant ist schon super hart. Dass es Schwierigkeiten gibt, eben den mikroskopischen Maßstab auf einen makroskopischen Maßstab aufzuheben. Also dass das eben nicht so einfach ist, wo viele Leute denken, ah, wenn ich eine Röhre so habe und die so stabil ist, dann, wenn ich 1000 davon habe, dann ist das ungleich stabiler. Das haben wir ja so ein bisschen auch gelernt oder musste ich auch lernen, dass dem gar nicht so ist und dass das schwierig ist in der Produktion. Aber was ich extrem erstaunlich fand, weil ich gedacht habe, oh nein, ich kriege ein Thema, das wieder so, die Materialien sind dann so hart, dann sind sie zu schwer und dann wird das alles nichts. Aber dass ich eigentlich sehr, sehr schnell auf einen Stoff gekommen bin, wo alle Leute sagen, ja, der Stoff ist bestens geeignet dafür und wir können ihn herstellen und es gibt ihn eigentlich schon. Und wir können ihn sogar noch besseriger machen.
Das Graphen meinst du jetzt?
Ja, genau, besser als Graphen. Ne? Ja, wir können... Da ist noch Luft nach oben, aber wir können es schon. Das zeigt mir zumindest in Richtung Zukunft gedacht, dass da das Ende dieser Forschung noch nicht erreicht ist, sondern zukünftige Materialien vielleicht sogar noch deutlich krassere Werte aufweisen könnten und dass der Raumfahrt was Leichtes, extrem beständiges Material angeht, kein Stein in die Wiege gelegt wird.
Und das lässt mich hoffen, auch im Hinblick auf unsere eigene Zukunft. Orti, dankeschön.
Sehr gerne.
Mal wieder ist es so gewesen, dass ich mir dachte, ja, wir reden jetzt ein bisschen über Panzerplatten, dann ein bisschen über Magneten, aber nö, damit habe ich nicht gerechnet und ich gehe, weiß Gott, nicht dümmer aus dieser Episode.
Von mir auch aus. Vielen, vielen Dank, Orti. Sehr spannend. Ich fand jetzt auch, also Graphen fand ich spannend, fand aber auch Carbid jetzt immer sehr spannend, was drüber zu hören. Fand aber auch spannend, dass die NASA schon was macht mit Plasmaschilden um Astronauten herum. Das finde ich richtig, richtig cool. Nochmal so ein Punkt, der halt irre viel Potenzial für die Zukunft da bietet. Also echt cool.
Freue ich mich besonders, Christopher, dass ich dir noch ein bisschen was erzählen kann, weil ich jetzt auch eben nicht einschätzen konnte, ob du sagst so, klar, das ist bei uns bekannt oder das ist alles bei uns im Prinzip schon, das kennen wir, da gibt es bei uns einen regen Austausch und die Firma ist da ja auch am Wuseln. Ich hatte schon immer gedacht, dass ich so eine Christopher-Stelle heute kriege. Das ist aber schon lange veraltet oder so, ne? Nee, schön.
Also allgemein sind natürlich kohlenstoffbasierte Materialien, gibt es ja auch so CFK oder CFRP, diese Kohlenstoffverbundwerkstoffe und so. Die sind schon tatsächlich lange gang und gäbe, die haben wir auch schon eingesetzt bei uns. Aber Sachen wie jetzt Nanoröhrchen oder Graphen oder solche Sachen natürlich nicht. Also wie du sagst, die sind halt offensichtlich noch nicht marktreif, noch nicht weit genug. Aber dass Kohlenstoff als Basis da ein gutes Grundmaterial bietet, das spiegelt das ja dann nur wieder. Und das ist dann sozusagen, oder es fühlt sich irgendwie an wie die nächste Ausbaustufe dann. Das, was du beschrieben hast jetzt mit dem Graphen und dem Carbid und so.
So ist das, ja, genau.
Absolut. Und dann lege ich auch einfach mal ein Schutzschild um uns als Götterkomplex. Wir sind natürlich nur bis zu einem gewissen Maße in der Lage, die hochkomplexen physikalischen und wissenschaftlichen Zusammenhänge zu erfassen und für euch irgendwie runterzubrechen da draußen. Ich hoffe, wir haben es, ja, irgendwie hinbekommen. Ich gehe fest davon aus, weil ich habe schon das Gefühl, dass ich es verstanden habe. Und ich bin manchmal wirklich schwer von KP. Und das wissen die beiden Mitgötter auch. Deswegen, Orti, wirklich gut gemacht. Ich fand's sehr, sehr cool. Wenn ihr da draußen noch andere Ideen habt oder vielleicht von anderen Theorien gehört habt, wie man ein Raumschiff schützen kann, entweder vor Laserwaffen, Projektilwaffen oder einfach nur vor kosmischer Strahlung, dann schreibt es doch bitte mal in die Kommentare oder schickt uns gerne eine Mail, und zwar an info@götterkomplex.de. Wir werden diese Mails sehr gerne lesen und die Kommentare auch und sie dann vielleicht in der kommenden Lore-Folge einmal mit einbeziehen. Da würde ich mich sehr drüber freuen und ich denke mal, meine lieben Mitgötter auch.
Si, senor.
Gut, dann bedanke ich mich nochmal, Orti, für diesen wirklich spannenden Vortrag. Ich gehe mit ganz vielen neuen Ideen jetzt in den Abend und werde mit Sicherheit gleich im Bett liegen und mir denken, oh ja, ein Plasmaschild. Das wär's jetzt.
Schön warm und kuschelig.
Oh ja, und bevor mein eigenes Schild, sprich meine Bettdecke, sich gleich über mich legt, bleibt mir nur zu sagen, freut euch auf die nächste Woche. Ich freue mich de facto drauf. Wir verabschieden uns und wünschen euch einen wunderschönen guten Morgen, wunderschönen guten Abend, wunderschönen guten Nachmittag, je nachdem, welche Sternenzeit gerade bei euch ist. Und wir sagen euch wie immer ein schützendes, plasmageschwängertes und liebgemeintes
Energie.
Brutzel, 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 brutzel.
Macht's gut da draußen.